Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 in Wimbledon ist Geschichte. Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier haben aus deutscher Sicht die zweite Runde erreicht. Jannik Sinner mit etwas Stolpersteinen, aber die großen Geschichten sind eigentlich, dass es heute sehr viele Absagen gab. Herzlich willkommen zu Tag 1 und zu unserem ersten Daily von Wimbledon 2024 hier von Chip in Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder natürlich, wie ihr es gewohnt seid, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir anfangen, müssen wir erst nochmal drei Announcements machen. Ich glaube, drei sind es oder vier sogar. Das erste Announcement ist, wir können keine O-Töne nutzen. Wir können also nicht aus den Pressekonferenzen die O-Töne nutzen, weil wir die Rechte dazu nicht haben. Wimbledon ist da ein bisschen anders als die anderen drei Grand Slams. Die lassen mich nicht das Mikro mitlaufen lassen mit einer Pressekonferenz. Hätte ich das gewollt, hätten wir 500 Pfund dafür zahlen müssen. Und die haben wir leider noch nicht. Diese 500 Pfund, vielleicht ja nächstes Jahr, dann können wir nochmal darüber sprechen, aber solange können wir keine O-Töne leider nutzen. Ich habe das rechte Paket, wo es keine O-Töne gibt, wo es mir erlaubt ist, oder wo es uns erlaubt ist, diesen Podcast zu machen. Announcement 2, um das vielleicht nächstes Jahr zu kaufen, könnt ihr uns finanziell unterstützen, per PayPal und per Steady. Da sind die Links dazu in den Shownotes. Announcement 3 ist, während ihr das im Hintergrund hört, dass Jannik Sinner jetzt zur Pressekonferenz kommt. Announcement 3 ist, dass wir Hörerfeedback bekommen haben von Hörer Lars P. aus HH, der gesagt hat, Mensch Andreas, was hast du denn da für einen Mist erzählt? Tamara Korpatsch könnte zum ersten Mal die zweite Runde erreichen. Ich weiß nicht mehr zu 100%, was ich gesagt habe im Podcast, aber wenn dem so war.
Du hast dann gesagt, sie hätte den Slam, glaube ich, komplettieren können.
Den Slam komplettieren
also
können.
Also der zweiten Runde.
Genau, ja. Genau. Und das hat sie aber letztes Jahr schon geschafft, weil sie in Wimbledon letztes Jahr schon die zweite Runde erreicht hat. Und das ist natürlich ein absoluter Fehler und der ist nicht zu entschuldigen. Und damit bitte ich hier dann doch noch um Entschuldigung bei unserem Hörer Lars P. aus HH. Viele Grüße nach Hamburg. Das sind unsere drei
Namen. Ich möchte auch noch eins hinterher
schieben. Ja, mach mal bitte.
Ich reg mich jedes Jahr über den Service von Wimbledon auf der Website auf und das möchte ich heute nochmal machen. Wenn man vor Ort ist, fantastisch. Man hat Zugang zu allen möglichen Sachen, Aufzeichnungen, man kann durch Matches spulen, man kriegt fantastische Statistiken. Wenn man einfach auf die Website drauf geht, die immer noch von IBM hier gestaltet wird und vor allem von denen die Daten kommen, dann ist das nicht besser als vor 20 Jahren. Und man kriegt irgendwie Aufschlagstatistiken und völlig unnötige und uninteressante Zahlen. Und das wirkt sich dann, muss ich sagen, so in der ersten, zweiten Runde aus, wo man natürlich einfach keine 60 Matches gucken kann. Aber in Australien, in Paris kann man dann einfach hingehen und kann sich das Match erklären aus dem, was passiert ist. Mhm. Und das ist hier einfach nicht möglich. Und Wimbledon ist auch etwas strikter damit, wie die Highlights gezeigt werden. Auch das ist bei den anderen Grand Slams wesentlich einfacher, an Highlights ranzukommen. Also das wollte ich nur voranschieben. Finde ich immer wieder schade bei Wimbledon, die bei so vielem ganz weit vorne sind. Und das da dann einfach total weggeben und für mich auch nicht verständlich ist, warum sie das machen.
Ja, das sind so unsere vier Announcements, die wir heute zu machen hatten. Und deswegen gehen wir jetzt in Medias Res, beziehungsweise können jetzt auch in Medias Res gehen. Aber auch da müssen wir erst noch ein Announcement machen, weil heute gab es einige Absagen. Und das ist etwas, was untypisch ist, beziehungsweise was wir so selten erlebt haben in dieser Häufung. Heute gab es sehr viele Absagen, unter anderem, und das ist die größte Absage, Aryna Sabalenka hat heute zurückgezogen mit einer Schulterverletzung. Sie hat das schon Samstag in ihrem Media Day gesagt. Sie hat gesagt, ich kann jede Rallye mitgehen. Wenn du mir sagst, ich soll jetzt ein Klavier heben, dann würde ich das machen. Ich kann alle möglichen Gewichte stemmen etc. Ich bekomme aber keinen Aufschlag hin. Es gibt wohl eine ganz seltene, oder sie hat eine ganz seltene Verletzung in der Schulter, die sie nicht diese Überkopfsachen machen lässt. Und da ist sie heute dann im letzten Training vor dem Match, ist sie dann relativ von der Anlage gesprintet und ist in die Katakomben gegangen, ist nochmal zum Physio gegangen und dann hat sie entschieden, dass sie nicht antreten wird können zum Turnier in Wimbledon in diesem Jahr. Und das ist natürlich erstens mal eine bittere Nachricht für sie und zweitens ist das natürlich auch eine Schwächung des Draws, weil das Draw, und wir sprechen gleich noch über die Spielerinnen, die ausgeschieden sind, das hat sich schon geöffnet. Und Viktoria Azarenka hat auch rausgezogen wegen einer Schulterverletzung. Und das wirkt sich natürlich auf die Auslosung da in der unteren Hälfte aus.
Auch Ekaterina Alexandrova hat rausgezogen. Ja, aber Sabalenka ist natürlich die relevanteste, die wichtigste. Wir hatten in der letzten regulären Sendung darüber gesprochen, dass sie das Match in Berlin aufgegeben hat. Und das war dahingehend ungewöhnlich, dass sie vorher noch nie einen Match aufgegeben hatte, weil sie einfach eine von denen ist, die normalerweise durchspielt. Und jetzt auch nicht eine ist, die sagt, naja, ich bin so kurz vorm Grand Slam, ich zieh mal raus. Und das war schon irgendwie komisch, aber ich muss zugeben, ich war dann doch etwas überrascht, als ich das dann am Samstag mitbekommen habe, dass sie eine Verletzung hat. Und jetzt ist es dann natürlich heute nicht mehr die Riesenüberraschung, aber wie du schon sagst, es verändert halt total die Statik dieses Turniers. Denn sie wäre für viele wahrscheinlich die erste Favoritin gewesen. Wir haben uns beide ein klein bisschen schwer getan, sie schon in der Auslosung irgendwie unterzubringen unter den absoluten Favoritinnen. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten anderen sie weit vorne oder ganz vorne gesehen haben. Ja, auch völlig zu Recht. Sie ist super konstant in den letzten Jahren gewesen. Sie hat die Rasenerfahrung, sie hat die Rasenresultate. Und ja, sehr bitter für sie. Sie hatte ja vorher schon Olympia abgesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt ein bisschen längere Zeit rauszieht und dass wir sie dann Richtung US Open wiedersehen. Und das ist natürlich für sie realistischerweise eine gute Chance, nochmal ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Trotzdem absolut bitter, dass sie rausziehen muss.
Sie hat auch natürlich für Olympia abgesagt. Trotzdem, Viktoria Azarenka hat nicht abgesagt. Sie ist dabei als neutrale Athletin. Das haben wir heute dann noch mitbekommen. Und ja, also das ist eine bittere Schwächung für dieses Turnier und für dann auch die untere Hälfte. Und wir sprechen gleich darüber. Emine Bektaş war die eigentlich Profiteurin davon. Spielte dann gegen Erika Andreeva und Erika Andreeva ist jetzt durch einen Dreisatzsieg in die zweite Runde gezogen und übernimmt ja natürlich dann auch die Auslosung von Arina Sabalenka und trifft jetzt auf Donna Vekic. Und Donna Vekic nach ihrem knappen Sieg gegen Ji Yu-Wang ist hier jetzt so ein kleines bisschen eine Favoritin auf mindestens die vierte Runde.
Ja, es gibt einige Profiteurinnen. Also Vekic, von der wir ja auch schon gesprochen hatten, dass sie eine gute oder ein sehr gutes Head-to-Head hat gegen Sabalenka. Dann dein Siegerinnen-Tipp, Coco Gauff, wird sicherlich davon profitieren. Es würde noch ein bisschen dauern, aber sie wird sicherlich davon profitieren, wenn sie weiterkommt. Ich glaube, ich hatte Keys ins Finale, du hattest Kasatkina ins Halbfinale, Raducanu hatte ich manchmal im Finale. Die profitieren alle total davon, weil das sind alles Spielerinnen, bis auf Goff, die, glaube ich, im direkten Matchup eher schwach ausgesehen hätten gegen Sabalenka. Also darum meinte ich auch, es verändert die Statik des Turniers. Die obere Hälfte bleibt, wie sie ist, aber die untere steht jetzt auf sehr wackeligen Beinen und das kann zu einer ganz tollen Geschichte führen, weil irgendwer ganz überraschend durchkommt. Aber es wird auf jeden Fall oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Novizin sein. Ich habe gerade nochmal geguckt, dadurch, dass Pliskova heute auch raus ist, dürfte in der unteren Hälfte wirklich
keine
niemand sein.
Keine Halbfinalistin mehr.
Ja, wollte es gerade sagen. Ja, das ist natürlich schon krass, ne? Nach dem allerersten Tag.
Keine Halbfinalistin mehr eines Wimbledon-Turniers ist mehr in diesem Turnier und Coco Gauff ist jetzt natürlich, war vorher auch die höchstgesetzte in dieser unteren Hälfte, aber ist jetzt so ein kleines bisschen die Top-Favoritin auf das Halbfinale. Sie hat heute gegen Caroline Dollarhide gewonnen mit 6:1 und 6:2 und hat überhaupt keine Anstalten gemacht, das in irgendeiner Weise spannend zu machen. Und ich war Samstag bei ihrem Media Day und es fällt immer wieder auf. Ich glaube nicht, dass ich mal so eine erwachsene 20-Jährige gesehen habe.
Ja, und ich fand es heute gut.
Ja,
Also ich
ja.
fand es war auch besser als eine Sandplatzsaison, wo es häufig eine ziemliche Quälerei war, um irgendwie durch die Matches durchzukommen und nicht unbedingt Topleistung. Hier hat man gesehen, was der Aufschlag für einen Unterschied machen kann. Ich fand, sie ist gut in den Court reingegangen, hat die Bälle früh genommen. Rückhand sowieso immer top, Vorhand sah okay aus. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis hier wirklich getestet wird. Vielleicht kriegen wir sie ja in der vierten Runde gegen Osaka oder gegen Stevens. Das wären natürlich dann sehr namhafte Duelle, aber ich würde dir jetzt zustimmen, dass sie unten in der Hälfte schon die Favoritin ist.
Anca Giordani ist ihre nächste Gegnerin, Rumänin. Die ist hier als Qualifikantin reingekommen, hatte gegen die Lucky Loserin Olga Danilovic dann in zwei Sätzen gewonnen. Clara Burel hat gegen Eva Lys gewonnen mit 6:2 und 6:4. Eva Lys hat hinterher gesagt, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich heute nicht die Leistung abrufen kann oder konnte. Es war natürlich ein bisschen was anderes, Wimbledon und Roehampton. Und es war viel Lärm und ich musste mich dran gewöhnen. Und ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe und dass ich da nächstes Jahr dann besser spielen kann und besser performen kann. Clara Burel trifft jetzt auf Sonia Kartal. Die hat gegen Sorana Kirstea gewonnen. Die nächste gesetzte, die ausgeschieden ist, 3-6-6, 2-6-0. Die britischen Kollegen halten eine ganze Menge von Sonia Kartal.
Ist ja jetzt auch nicht mehr die allerjüngste. Hat in der Vergangenheit durchaus von der einen oder anderen Wildcard profitiert. Da war mir der Name auch aufgefallen und hat sich dann jetzt hier aber still und heimlich durch die Auslosung durchgearbeitet. Und da waren ja durchaus ein paar prominente britische Namen dabei. Da war sie jetzt, glaube ich, nicht an allererster Stelle genannt. Und von dem, was ich jetzt mitbekommen habe von ihrem Spiel, aggressiv, solide, hat, glaube ich, die richtige Einstellung. Ist jetzt nicht übertalentiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier zumindest noch Burell besiegt und in die dritte Runde kommt.
Burell hat vor allen Dingen heute mit ihrem Aufschlag sehr gut Punkte machen können. Und da bin ich gespannt, ob sie diese Aufschlagsleistung dann auch in der zweiten Runde wird bringen können. Emma Navarro gewann heute ganz klar gegen Wang Qiang mit 6:0 und 6:2 und trifft jetzt in einem Match, auf das ich mich sehr freue, auf Naomi Osaka. Die hat heute gegen Diane Paris gewonnen mit 6:1, 1:6 und 6:4. Und Naomi Osaka war hinterher sehr zufrieden. Und wir haben darüber schon bei den French Open gesprochen, dass sie eine neue Art hat, an diesen Tennissport ranzugehen. Ist vielleicht dann auch so ein kleines bisschen cooler geworden, dadurch, dass jetzt auch andere Prioritäten in ihrem Leben sind, etc. Aber da hat sie heute dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich fühle mich eigentlich sportlich besser als noch vor 2 Jahren. Und ich habe, was sie dann auch gesagt hat, ich habe ein bisschen anderen Blick auf dieses Tennis. Und ich versuche, Tennis jetzt dann auch mit ein bisschen, naja, mehr Freude dann zu vollbringen. Und das hat man heute gesehen. Sie musste sich durchkämpfen und Diane Paris hat ihr nichts geschenkt. Und es war eine ganz enge Nummer, gerade im dritten Satz dann auch, wo sie mehrfach dann mit ihrem Aufschlag wackelte. Aber sie zeigte sich zufrieden. Ich glaube, sie ist gegen Emma Navarro die Außenseiterin. Aber das war schon mal ein guter Auftritt von ihr.
Ja, also ich würde sagen, sie hat Paris bis an den Rande der Niederlage geführt und dann hat Paris selber dafür gesorgt, dass
2 Doppelfehler in den letzten beiden Punkten.
Ja, und vorher muss man aber sagen, stand bei 4-4, meine ich 40-40, ne?
Ja, genau.
Genau, da zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch die letzten 10 Minuten nochmal aktiv geschaut und da muss man sagen, da war Osaka wirklich nervenstark und gut und das war neben dem ersten Satz sicherlich ihre beste Phase und ich würde zustimmen, gegen Navarro ist sie die Außenseiterin, weil wir von der wissen, die bringt einfach immer ein gewisses Leistungslevel, die kann sich auf dem Rasen bewegen, wie auf anderen Belegen auch und ist nicht so erratisch, wie es jetzt Paris passiert ist. Ja, von daher wahrscheinlich zur 60-40 Favoritin, aber jetzt auch keine Sensation, wenn da Osaka durchgeht.
Nee, das fände ich auch nicht, dass es eine Sensation wäre. Auf jeden Fall wäre das einer der großen Namen, die noch drin blieben. Das vielleicht beste, unterhaltsamste, spannendste Match, das haben sich heute Diana Schneider und Karolina Pliskova geliefert. Pliskova hat hier heute eine gute Leistung gezeigt. 4:6, 6:4 stand es und im dritten Satz war sie immer wieder dran. Hatte dann nochmal 2 Matchbälle abgewehrt beim Stand von 4:5 und hatte da zum Teil spektakuläres Tennis gespielt und beim Stand von 5:6 konnte sie dem Druck von Schneider dann nicht mehr die Gegenwehr leisten. Diana Schneider, ich habe zwischendurch gedacht, sie geht raus hier heute aus diesem Turnier, aber sie hat sich zurückgebissen und gerade nach ihrem Turniersieg in Bad Homburg in der letzten Woche hat sie hier dann nochmal ja, so ein bisschen das bestätigt und vielleicht dann auch nochmal so einen draufgesetzt, vielleicht so ein kleines bisschen das Erwachsenwerden, weil Karolina Pliskova ist nun wirklich keine Laufkundschaft auf Rasen, auch wenn sie keine guten Ergebnisse in diesem Jahr hatte.
Ja, zumindest in den letzten Monaten. Ich denke, sie hatte diesen einen so tollen Februar, wo sie ja aus dem Nichts das in Cluj gewonnen hat und dann doch irgendwie mit dem Jet River, wo Dubai meine ich, ne?
Ja,
und dann auch irgendwie da nach unten gewonnen hat. Und jetzt in der Vorbereitung Finale gehabt in Nottingham, ist natürlich jetzt über die letzten 10 Jahre gesehen eine der besten Rasenspielerinnen. Ich finde, das hat man jetzt hier auch zum guten Teil des Matches gesehen. Das hätte sie wirklich auch gewinnen können. Und Schneider, das muss man einfach sagen, die ist dafür, dass sie jetzt noch nicht so, so viel große Matches gespielt hat, sehr nervenstark, wenn es drauf ankommt. Also auch hier so die letzten 10, 15 Minuten, da war sie leicht besser. Und sie lag 0:40 hinten, bei 4:4 meine ich, und hat sich daraus gewunden. Sie ist dann, du hast Matchball schon angesprochen, ist auch sonst noch unter Druck geraten. Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie abwarten würde, sondern sie hat kontrollierte Offensive gespielt. Die Linkshänderin vorhand ist auch echt ganz schön unangenehm, glaube ich, für die Gegnerin. Und ich fand es eine sehr beeindruckende Leistung. Pliskova sah hinterher ziemlich grimmig und wahrscheinlich auch einfach nicht sonderlich glücklich aus. Kann ich auch verstehen. pechlos für sie. In einem anderen Teil der Auslosung wäre sie wahrscheinlich wesentlich weitergekommen. Und Schneider hat nochmal ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt.
Schneider trifft jetzt auf Sloane Stephens. Die hat gegen Elsa Jacquemot mit 6:3, 6:3 gewonnen. Jacquemot war reingekommen für Viktoria Azarenka. Madison Keys, die Finalistin laut Philipp hier bei diesem Turnier, hat in der ersten Runde gegen Martina Trevisan 6:4, 7:6 gewonnen. Tricky erste Runde für sie. Trifft auf Yafan Wang. Die hat gegen Anna-Karolina Schmidlova in 3 Sätzen gewonnen. Daria Saville feiert einen guten Sieg gegen Peyton Stearns, 6:4, 6:2, trifft jetzt auf Marta Kostyuk, die hat gegen Rebecca Schramkova mit 6:3 und 6:2 gewonnen. Linda Noskova ist auch weiter gegen Sara Errani, lag 3:5 im ersten Satz zurück, gewinnt dann noch am Ende mit 7:6 und 6:1 und trifft jetzt auf Bianca Andreescu. Die hat mit 6:4, 6:2 gegen Jacqueline Christian gewonnen. Jacqueline Christian ist jetzt keine Spielerin, die man, glaube ich, so richtig gerne als Gegnerin hat, aber Bianca Andreescu hat sich spät hier am späten Nachmittag bzw. frühen Abend sehr souverän durchgesetzt und es wird so langsam mit den Ergebnissen bei ihr und auch mal die Siege und die besseren Leistungen und so. Und da ist vielleicht ein Weg zurück.
Ja, und es fielen zwei Sachen auf. Das eine ist eben, dass sie den zweiten Satz nicht abgegeben hat. Mhm. Das wissen wir, das war in den letzten Jahren immer wieder ein Ding, wo sie im ersten gut aussah, dann den zweiten abgegeben hat und sich dann entweder durchgequält hat oder noch rausgerutscht ist aus so einem Match. Und das andere ist, ich fand den ersten Aufschlag richtig gut. Also ich glaube, da hat sie auch um die 90% der Punkte gewonnen. Und als sie damals die US Open für sich entschieden hat, da war der erste Aufschlag wirklich einer der besseren auf der Tour. Der ist dann so ein bisschen in die Mittelmäßigkeit abgerutscht. Aber hier fand ich ihn richtig gut. Ich glaube, den wird sie auch gegen Noskova brauchen. Sie wird in der Lage sein, Noskova zu bewegen. Noskova hat ein bisschen mehr Power. Andreescu hat allerdings, glaube ich, das Spiel, um da so ein bisschen Unordnung reinzubringen. Und ich vermute auch, dass sie damit dann Noskova am Ende besiegt. Aber ich würde mal sagen, das ist eine gute zweite Runde.
Eine der großen Überraschungen heute war der Sieg von Lulu Sun aus Neuseeland gegen Kim Wen-Jung. 4:6, 6:2, 6:4. Wir folgen auf Twitter, folgen wir dem Twitter-Account des Neuseeländischen Tennisverbandes. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe mal, aber wir folgen ihm und das ist immer...
Wahrscheinlich, weil Michael Venus mit Pitts gespielt hat.
Oder? Genau, das kann sein. Das kann sehr gut sein, dass wir deswegen dem Account folgen. Auf jeden Fall, die waren heute sehr glücklich darüber, über den Sieg von Lulu Sun gegen Kim Wen-Jung. Das ist eine große Überraschung, auch wenn Kim Wen-Jung, das ist so ein bisschen wie wenn ich auf dem Eis versuche, Schlittschuh zu laufen, Kim Wen-Jung auf dem Rasen. Das funktioniert noch nicht so richtig.
Das funktioniert nur, wenn sie Osaka schlagen will.
Ja.
Wie wir in Berlin gesehen haben. Ja, ich muss zugeben, ich war überrascht, dass Sun wieder für Neuseeland spielt. Ich hatte die noch unter Schweiz verbucht. Da war sie ja ein paar Jahre am Start. Ja. Und dann, weil ihr in Wimbledon auch gar nicht die Landesflaggen eingeblendet werden, hat sie dann irgendwann Kommentatorin gesagt. Und da war ich erst etwas perplex. Ich wusste, sie war in Neuseeland geboren, aber nicht, dass sie für Neuseeland antritt. Denke, die sehen wir bei Olympia, oder? In irgendeiner Doppelkonstellation werden wir dann rausfinden. Also für sie natürlich super Sieg. Sie ist jetzt keine, die sonderlich viele Siege auf der Tour hat. Ich fand, das war eine bissige, gute Konter-Performance und Zhang hat sich so ein bisschen selber rausgeschossen, weil der Aufschlag ist zwar fantastisch, aber der alleine reicht nicht auf dem Rasen und sie hat ehrlicherweise auf dem Rasen nicht viel anderes anzubieten, wird unruhig, unkonzentriert und hat Sun dann beeindruckend gemacht.
Lulu Sun bräuchte dann halt auch immer noch eine Doppelpartnerin, wenn sie in bei Olympia mit dabei sein möchte, ne?
Ja, aber wie heißt Aaron Radcliffe?
Ich habe immer gedacht, Radcliffe,
ja.
Genau.
Das ist die nicht nah an den Top 10 dran?
Ja, die ist toll, die ist Top 3 sogar.
Ja, dann denke ich, es ist deswegen passiert, aber ich weiß es jetzt nicht. Aber ich kann es mir nicht anders erklären, habe es jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr nachgeguckt.
Ja, Erin Radcliffe steht drin als Teilnehmerin, aber es ist ihre Partnerin noch nicht offiziell. Und das könnte dann Lulu Sun sein, ja.
Kleines Ausscheidungsrennen noch hinter den Kulissen.
Wir sind hier einer ganz großen Sache auf der Spur. Also Lulu Sun gewinnt gegen Qin Wen-Jung und trifft jetzt auf Julia Starodubtseva. Die hat auch etwas überraschend Alison van Eltvang besiegt mit 6:4 und 6:3. Die erste Spielerin, die heute die zweite Runde erreicht hat, das war Lin Zhu. Die hat gegen Irina Camelia Bigu gewonnen mit 6:0, 6:4. Trifft jetzt auf Anastasia Pavluchenkova, die keine Probleme hatte, wenig Probleme hatte gegen Taylor Townsend, 7:6 und 6:1. Über zwei, drei Ergebnisse möchte ich noch gerne sprechen. Erstens, Emma Raducanu hat heute gegen Renata Sarasur gewonnen und als Toumani Karayol verkündet hat auf Twitter, dass Ekaterina Alexandrova rausgezogen hat, schrieb irgendeine Userin, dass das Turnier in Wimbledon das korrupteste Turnier des Jahres sein, würden Alexandrova zahlen oder Geld zahlen, damit Raducanu noch ein bisschen länger im Turnier bleibt, und würden die Auslosung für Djokovic so einfach machen, dass der noch eine Woche Ruhepause hat. Und Tumani hat dann einfach nur getwittert, please calm down. Und das fand ich sehr lustig. Und trotzdem ist die Profiteurin hier ganz eindeutig Emma Raducanu. Das war vielleicht etwas glanzlos heute gegen Renata Sarasua. Ich glaube schon, dass sie sehr glücklich sein kann, nicht gegen Ekaterina Alexandrova in einem fitten Zustand antreten zu müssen.
Na, man muss sagen, ist natürlich der größtmögliche Kontrast. Mhm. Also Alexandrova hat ein sehr flaches, hartes Spiel. Sarasua ist eine Sandplatzspielerin, die viel Spin drin hat, viel Slice drin hat, die Gegnerin versucht zu bewegen. Also wirklich ein kompletter Kontrast. Und ich glaube, da war Raducanu auch nicht wirklich drauf vorbereitet. Ist ja auch normal. Was waren es, 3-4 Stunden vor dem Match? Wenn überhaupt. Trotzdem fand ich ihre Leistung auch nicht richtig gut. Und bin jetzt gespannt, wie es gegen Mertens aussieht. Also sie kriegt jetzt so wirklich so eine Steigerung nach der anderen. Mertens, dann vermutlich Sakkari. Das sind alles Gegnerinnen, die Raducanu auf Rasen besiegen kann. Einfach, weil diese Rückhand, finde ich, fantastisch auf dem Rasen sein kann. Aber ich wäre jetzt auch nicht komplett überrascht, wenn Mertens sie da rausnehmen würde.
Ich wäre auch nicht überrascht, weil Elise Mertens heute nämlich auch eine gute Leistung gezeigt hat. Und sie steht in der zweiten Runde nach einem 2-6, 6-2, 6-4 gegen Naohi Bino, hat sich durchgekämpft und hat zurückgekommen. Auch Elise Mertens hat keine guten Ergebnisse in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Arantxa Rus ist in der zweiten Runde 6-2, 6-3, trifft jetzt auf Maria Sakkari. Und unsere griechische Kollegin Vicky Georgatou hat zu mir gesagt, Andreas, das ist eine so perfekte zweite Runde für Maria Sakkari und das ist so ein perfektes Draw inzwischen, da muss sie doch weit kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe, dass Maria Sakkari hier weit kommen kann. Und
Naja, vor allem Sakkari wird böse Erinnerungen an Raducanu haben.
Ja.
Das war ja fast der Grand Slam-Titel, den sie damals hat durch die Finger rieseln lassen in New York gegen Raducanu. Also mal gucken, was da noch alles mit reinspielen würde, wenn es dazu kommt.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt laufen wird, aber ich traue Maria Sakkari noch nicht zu 100% über den Weg. Sie hat heute 6-3, 6-1 gegen McCartney Kessler gewonnen, aber ja, gegen Arantxa Rus hat sie eine 5-0-Bilanz. Da sollte sie die Favoritin sein und trotzdem, da muss sie erstmal durchkommen.
Da wird sie durchkommen.
Ich bin sehr gespannt.
Im Armdrücken und im Tennismatch.
Daria Kasatkina hat in zwei Sätzen ganz klar gegen Zhang Zhuai gewonnen, 6-3, 6-0. Zhang Zhuai seit Februar 23 ohne Sieg auf der Einzeltour. 21 Matches jetzt in Folge. Tamara Korpic ist ausgeschieden, 2-6-1-6 gegen Lili Miyazaki, und Paula Badosa hat gegen Karolina Muchova, die gerade erst von ihrer Verletzung zurückgekommen ist, 6-3, 6-2 gewonnen. Und das letzte Ergebnis, was ich noch ansprechen wollen würde. Mira Andreeva ist raus, hat gegen Brenda Frovirtova verloren. 6-1, 3-6 und 2-6. Brenda Frovirtova lag mit Satz und Break zurück und nahm dann eine taktische Meisterleistung, MTO, Medical Timeout, und kam dann zurück und gewann das Match. Und Mira Andreeva war zwischendurch zu Tränen aufgelöst. Das war, glaube ich, dann auch nochmal so ein Beweis, dass auch sie noch Potenzial hat in vielen Themen und in vielen Dingen.
Das auf jeden Fall. Und eben, sie ist ja was, einen Monat älter, jünger als Frovirtova war. Also,
sprich nicht nochmal an, bitte.
Da begegnen sich ja irgendwie. Warum ich jetzt so dreckig lache, müsst ihr hören in der Auslosungsvorschau. Da begegnen sich zwei auf Augenhöhe und ist jetzt für mich eigentlich auch nicht in Anführungszeichen entschuldbar, dass Andreeva das Match noch verliert. Wir haben es aber schon ein paar Mal in ihrer Karriere gesehen, dass wenn Gegnerinnen ihr so ein bisschen den Schneid abkaufen, dass sie dann auch schnell Matches abgibt. Und es war zum letztes Jahr gegen Goff der Fall, ist noch ein, zweimal auf der regulären Tour passiert, überrascht mich jetzt auch irgendwie ein bisschen und für mich jetzt hier auch nicht so erklärbar. Aber gut, muss sie wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen reifer werden.
Das waren die Ergebnisse von heute. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir die Herren-Matches noch besprechen. Und da gab es nämlich auch die ein oder andere wirklich interessante Geschichte. Und darüber müssen wir sprechen, hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserem Daily zu Tag 1 in Wimbledon.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor. Aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört noch mal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Carlos Alcaraz hat heute das Turnier eröffnet für die Herren auf dem Center Court gegen Marc Layal aus Estland. 7-6, 7-5, 6-2. Marc Layal ist auf der großen Bühne vorgestellt worden, möchte ich sagen. Mit seiner extravaganten Frisur, mit einem knallharten Aufschlag, mit einer guten Vorhand und einfach mit sehr viel Spaß am Tennis. Das hat Spaß gemacht, dieser Auftritt heute.
Ja, und eine Sache, die mir geblieben ist, wer war heute noch mal als letztes auf dem Center Court? War es Raducanu?
Ja.
Es war total krass. Alcaraz gegen Layal wirklich fängt auf diesem total unbeschädigten Rasen an und 6 Stunden später ist das Ding schon abgewetzt hinten an der Grundlinie. Also es ist immer wieder krass zu sehen, vor allem wenn man sich wie wir noch so ein bisschen an andere Jahrzehnte erinnert, wo das ein paar Tage länger gedauert hat, bis hinten die Grundlinie so aussah. Also total krass. Und Layal würde ich auch sagen, der hat da gut hingepasst. Explosives Spiel, die Art von Persönlichkeit, um Alcaraz ein bisschen herauszufordern. Lag ja, meine ich, auch in beiden Sätzen mit Break vorne, genau. Im ersten und im zweiten. So ein bisschen so ein Hotshot-Typ und reicht dann am Ende natürlich nicht. Muss Alcaraz auch nur ein bisschen aufdrehen, aber ist ja besser, als wenn da jetzt irgendwer gestanden hätte, der da irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange gewesen wäre.
Nee, und du hast ja so einen Auftritt 6, 7, 5, 7, 2, 6, da sagt ja auch keiner, das war zu viel für ihn oder so. Der hat sich zum ersten Mal für ein Hauptfeld beim Grand Slam qualifiziert. Ich habe ihn letzte Woche gesehen, wie er sich da qualifiziert hat und wie er sich total gefreut hat darüber. Und für den war das eine Riesengeschichte. Und dann sein erstes Grand Slam Match ist gleich auf dem Center Court, die Eröffnung. Ja, besser kann es doch gar nicht laufen. Und dann so ein Match abzuliefern, also Hut ab, das war eine ganz, ganz tolle Vorstellung von ihm.
Ja, würde ich zustimmen.
Ja. Carlos Alcaraz also in 3 Sätzen weiter. Eine Ehrenrunde mehr musste Jannik Sinner heute Abend drehen. Im letzten Match auf dem Court 1 gegen Jannik Hanfmann. 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 heißt es am Ende für Sinner. Sinner war in den Sätzen 1 und 4 wohl der bessere Spieler, aber im Satz 2 hatte Jannik Hanfmann seine Chancen, hat die nicht nutzen können, hat hinterher gesagt, ja, dieser eine Breakball, der so knapp ins Aus ging, wo Jannik den noch gechallenged hat, den hätte ich wahrscheinlich nutzen müssen, dann wäre vielleicht im zweiten Satz auch noch was gegangen. Der dritte Satz war, möchte ich fast sagen, brillant von Jannik Hanfmann. Den hat er wirklich stark gewonnen und dann wurde das Dach zugemacht und Jannik Hanfmann hat dann auch gesagt, ja, ich habe, das war ein bisschen schwüler, der Ball flog nicht mehr so wie vorher und dann kam das eine Break und es war dann zu viel, aber Sinner ist hier durchgegangen, wird sich nicht sonderlich geängstigt gefühlt haben und trotzdem ist er gefordert worden. Ich glaube, perfekte erste Runde für Jannik Sinner, oder?
Ja, und wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Jannik gegen Jannik gespielt hat, ne? Wo du gerade erwähnt hast, dass Jannik Hanfmann über Jannik Sinner als Jannik gesprochen hat. Ja, ich würde sagen, es ist ein klassisches Rasenmatch dahingehend, wie schnell solche Sachen oder vor allem Sätze kippen können. Wir haben heute auch viele Matches gesehen bei den Damen, die haben kaum 2 Stunden gedauert, obwohl die über 3 Sätze gegangen sind. Bei den Herren 5-Satz-Matches, die waren kaum 3 Stunden. Und das hat man dann eben gesehen, hier in Sätzen 2 und 3. Sowas kann schnell in eine Richtung kippen. Und auf Sand, und man muss sagen, Sinner ist ja zum Beispiel in Satz 3 dann doch noch zäh drin geblieben. Aber auf Sand hätte das unter Umständen noch gedreht. Und auf Rasen geht das dann halt nicht so schnell. Und das ist dann schon ein Unterschied zwischen Rasen und den anderen Belegen, dass so Matches sich schneller drehen, auch mal ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und wir haben ja in Wimbledon, zumindest meine Erinnerung, auch kaum je jemand gesehen, der das ohne Satzverlust gewonnen hat. Das ist auch fast unmöglich in Wimbledon, im Gegensatz zu anderen Turnieren. Und von daher würde ich auch sagen, ziemlich perfektes Match für Sinner und Hanfmann kann da doch ziemlich zufrieden drauf schauen.
Hat er auch gesagt, dass er zufrieden war mit der Leistung, er sagte vor allem der dritte Satz und da gab es auch eine Statistik, dass der Return im dritten Satz fast perfekt funktioniert hat bei Jannik Hanfmann und dass er den Ball wirklich sehr, sehr gut im Schläger hatte. Und Jannik Sinner trifft jetzt im Blockbuster des mittwochs dann auf Matteo Berrettini. Matteo Berrettini heute in 4 Sätzen durch gegen Marton Fucsovics. 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. Nach dem dritten Satz musste er sich am Rücken behandeln lassen. Und da hatte man schon so ein ganz kleines bisschen Angst. Na, Matteo Berrettini, die ganz große Matchhärte hat er noch nicht. Aber im vierten Satz kam er zurück und gewinnt den dann mit 6-1, zieht souverän eigentlich dann auch in die zweite Runde ein. Und ich glaube, das ist wirklich ein Match, auf das wir uns freuen können. Mir fehlt jetzt gerade im Moment die Fantasie, mir vorzustellen, dass Berrettini das gewinnt. Aber ich glaube, es wird ein angemessener Hype sein am spielfreien Tag der Europameisterschaft. Und Italien ist draußen, von daher.
Ja, und sind ja super populär in Italien.
Ja.
Ja, ich hatte da nochmal nachgeschaut. Unter den vielen Verletzungen von Berrettini habe ich jetzt auch keinen Rücken entdeckt. Ich dachte, ist da was Altes hochgekommen, aber ich glaube eigentlich nicht. Von daher nehmen wir jetzt einfach mal an, dass es ein kleineres Problem war und er wird antreten können. Auch er, glaube ich, kann Sinner einen Satz abnehmen. Vielleicht zwei, aber mir fehlt die Fantasie, wie er ihm 3 abnehmen kann.
Mir fehlt sie leider auch. Und also nicht leider, aber mir fehlt sie auch. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe sehr, dass es ein spannendes Match wird und dass es dann den Hype, den wir und den alle drum machen um diesen Match, dass das so ein bisschen dem gerecht wird. Es wird sehr schwierig, dem gerecht zu werden, glaube ich.
Na? Naja, es gibt jetzt halt auch nicht so viele große Matches hier in den ersten Runden. Ne?
Nee.
Also von daher
könnte es gut werden. Lass es ruhig hypen, genau. Miomir Kaczmanowicz gewinnt in 4 Sätzen gegen Sumit Nagal, trifft jetzt dann auf Tellen Kriegsbohr, der hat in 3 Sätzen gegen Daniel Galan gewonnen. Denis Shapovalov hat mit Nicolas Jarry kurzen Prozess gemacht. 6-1, 7-5, 6-4. Nicolas Jarry konnte nach Verletzung auch erst seit 4 Tagen wieder trainieren, hat kaum auf dem Rasen trainiert in Wimbledon und war dann heute so ein kleines bisschen überpowered. Und Shapovalov, für den ist das nun mal ein bisschen das Zuhause, dieser Rasen. Und er trifft jetzt auf Daniel Altmaier. Der hat heute in einem richtigen Achterbahnmatch gegen Arthur Ferry gewonnen. Mit 4-6, 7-6, 1-6, 6-3 und 6-1. Zwischendurch ist Altmaier wirklich übel gefallen, hat dann geguckt, ob alles heile ist. Es ist noch alles heile, hatte dann direkt nach dem Match 2 Stunden Physio. Und das war eine Geschichte, wo er dann sehr spät in die Pressekonferenz erst gekommen ist. Aber er hat eine Warnung gegeben, hat gesagt, ja, morgen ruhe ich mich eher ein bisschen aus. Gibt nicht viel, was ich machen werde, dann auch nochmal zur Behandlung. Aber er wird dann wohl spielen können gegen Denis Shapovalov. Altmaier setzt sich hier durch in 5 Sätzen ohne Rasenvorbereitung in diesem Jahr. Hat die letzten Wochen in Italien Challenger gespielt und hat gesagt, ich brauchte das mal wieder, dass ich wirklich mal ein paar Runden am Stück gewinne. Sassuolo im Finale gewesen, vorher ein Halbfinale noch gehabt. Und dass ich einfach mal wirklich ein paar Spiele am Stück habe. Und die hat er jetzt bekommen und jetzt mit viel Selbstvertrauen gegen Arthur Ferry gewonnen. Und der hat ihm einen guten Kampf angeboten, aber Altmaier steht in der zweiten Runde, das verdient.
Heißt der eigentlich wirklich Ferry? Weil ich hatte in Erinnerung, ich habe es jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, wenn du geredet hast, der ist ja eigentlich in Frankreich geboren und Kind französischer Eltern. Ne?
Dann, das habe ich nämlich nicht nachgeguckt. Ist das Arthur Ferry?
Arthur Ferry? Ich weiß es auch nicht, aber ich erinnere mich, als er hochkam, dass es mal die Frage gab. Aber gut, er tritt jetzt für Großbritannien an und wir wissen, Philipp kann keinen Namen aussprechen und verenglischt sowieso alles. Der ist also Arthur Ferry. Fertig aus. Ein Punkt, glaube ich, waren es am Ende. Unterschied für Altmaier. Natürlich auf dem Scoreboard sieht das klarer aus, weil er letzten beiden so gewonnen hat mit 6-3, 6-1, aber ich glaube, es war wirklich ein Punkt Unterschied. Und beides, ganz ehrlich, nicht die großen Rasenspezialisten. Nee. Ich glaube auch nicht, dass Altmaier große Chancen gegen Shapovalov hat. Normalerweise schießt den Shapovalov da dann jetzt einfach ab mit seiner Power und trotzdem glaube ich, kann Altmaier da sehr zufrieden sein. Eben hat sich das Selbstbewusstsein in den letzten Wochen geholt, hat sich hier einen sehr großen Check in Wimbledon geholt. Also ist doch eigentlich ideal für ihn gelaufen.
Ja, es ist ideal für ihn gelaufen und es hat mir nur noch gefehlt heute, dass Shapovalov sich so ein bisschen auf dem Rasen räkelt, weil der war glücklich, dass er wieder in Wimbledon dabei sein kann. Und das war eine gute Leistung von ihm dann gegen Nicolas Jarry. Wie gesagt, jetzt gegen Daniel Altmaier. Lloyd Harris hat sich in einem spektakulären Match heute durchgesetzt gegen Alex Mickelson mit 3-6, 4-6, 7-6, 6-2 und 7-6, 11-9 im Match-Tiebreak. Und was war das für ein Matchball?
Und so viele Fans vor Ort. Wir haben nachher jeden noch persönlich abgeklatscht.
Ja, das war der Court, ich glaube 9 war das. Und auf diesem Court 9 gibt es halt so 2 Schläuche, wo man stehen kann, gibt es ein paar Bänke, aber es gibt nicht viele Plätze ansonsten, aber der Platz war wirklich gestapelt voll. Da hat Eva Lüß daneben gespielt und das war schon sehr stimmungsvoll alles.
Ja, ich habe auch viele Südafrika-Klamotten gesehen, von daher, die waren, glaube ich, schon für ihn da. Und du hast den Matchball angesprochen und Harris ist wirklich jemand, der so häufig in seiner Karriere Nerven gezeigt hat, der hier schon aufs Match aufgeschlagen hat bei 6-5, der im Tiebreak vorne lag, der dann auf einmal einen Matchball abwehren musste, den entscheidenden Volley auch er reingezittert hat, das dann aber geschafft hat und sich dann das Match geholt hat, wie er sich wahrscheinlich holen musste, irgendwie hingefallen, zwei, dreimal den Ball noch zurückgeschoben, Mickelson hat sich nicht ans Netz getraut und dann hat Harris den am Ende an ihm vorbeigeschoben und war extrem glücklich, aber wie gesagt, er ist echt nicht der Nervenkönig und es war schon ein bisschen glücklich, dass er das hier gewonnen hat, obwohl er so ein guter Rasenspieler eigentlich ist.
Apropos 0-2-Satzrückstand aufgeholt. Wir haben heute vier Matches gehabt, in denen Spieler einen 0-2-Satzrückstand aufgeholt haben. Unter anderem, und da müssen wir auf den kleinen Skandal des Tages zu sprechen kommen, Francis Tiafoe. Francis Tiafoe hat heute nämlich in fünf Sätzen sein Match gewonnen gegen Matteo Arnaldi. 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3. Ist hinterher angesprochen worden, so auf mentale Probleme, beziehungsweise auf das Mentale im Tennis und so. Und sagst du, ja, letztes Jahr um diese Zeit war ich Top 10, jetzt bin ich gerade mal so gesetzt. Ich habe im letzten Jahr einfach nur gegen Clowns verloren. Und wenn man dann die Liste der Niederlagen von Francis Tiafoe in diesem Jahr anschaut, da ist kein einziger Clown dabei gewesen. Ich fand die Aussage bemerkenswert von Francis Tiafoe.
Ja, ich glaube, er hat auch immer noch an einer Niederlage zu knabbern. Ich weiß nicht, ob er den als Clown sieht, aber der gute Ben Shelton, damals im Viertelfinale bei den US Open, da ist Tiafoe reingegangen als der eigentlich König des US-Tennis und vor allem der super populäre und auch populärste Herrenspieler bei den Amerikanern und hat das dann ganz klar verloren. Nicht nur auf dem Court, sondern auch bei den Zuschauern im Stadion. Und ich glaube, das hat ihm extrem zugesetzt. Und hier hat er zum allerersten Mal einen 0-2-Satzrückstand umgedreht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich glaube, er hat sowas mal gebraucht, weil er... Und er ist ja sonst eigentlich echt nicht so der aggressive Typ. Und das ist eine aggressive Aussage, Leute als Clowns zu bezeichnen. Irgendwas, glaube ich, ist da in ihm innerlich zusammengebrochen bei der Shelton-Niederlage. Und seitdem ist er für mich nicht mehr derselbe Spieler.
Tiafoe trifft jetzt auf Borna Coric. Der hat in drei Sätzen gegen Philippe Meligeni Alves gewonnen. Qualifikant in drei Sätzen, also der Sieger. Alexander Vukic hat gegen Sebastian Ofner gewonnen. In fünf Sätzen, 10-8 im Match-Tiebreak. Die österreichischen Kollegen haben hinterher dann herausgefunden oder gesagt, dass Ofner Einreiseprobleme gestern hatte in London und dass er heute ohne Training das Match bestreiten musste gegen Alexander Vukic. Er hatte trotzdem seine Chancen, 10-8 im Match-Tiebreak verloren. Das ist eine bittere Geschichte. Jordan Thompson, auch der hat einen 0-2-Satzrückstand aufgeholt gegen Pavel Kotov. 5-7, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4. Das sind so diese kleinen Dramen, die das Grand-Slam-Feeling dann erstmal so richtig...
Aber stellt man sich nicht so ein 5-Satz-Match auf Rasen vor?
Na klar.
Also, sieht spektakulär aus, bedeutet aber wahrscheinlich am Ende, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe, einfach nur ein Break pro Satz und zweimal auf die, dreimal auf die Seite gefallen.
Ja.
Alle gehen nach 3 Stunden und 2 Minuten nach Hause.
Ja. Alexander Bublik hat auch sein Match in 5 Sätzen gewonnen nach 0-2-Satz-Rückstand gegen Jakub Menschik. Und das ist nicht ganz leicht. 4-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-2. Trifft jetzt auf Arthur Kaso, der gegen Siso Bergs im Match-Tiebreak 10-8 im 5. Satz gewonnen hat, nachdem er schon 2-0-Sätze geführt hatte und die Dritten in 3. und 4. dann im Tiebreak verloren haben, hat 6-7, 6-7 und dann 7-6 im 5. Satz. Die größte Überraschung, die hat allerdings Kasper Ruud geschafft. Kasper Ruud hat heute gegen Alex Bolt gewonnen mit 7-6, 6-4, 6-4. Ich war mir so sicher, dass Alex Bolt das gewinnt und Kasper Ruud hat im ersten und Mitte des 2. Satzes oder bis Mitte des 2. Satzes mit mehr als 80% Quote aufgeschlagen und der Aufschlag ist ja nun wirklich kein Schlag, der in irgendeiner Weise was mit dem Rasen zu tun hat, sondern einfach mit dir und wenn du solch eine Quote hast und dann irgendwie den Ball reinschieben kannst, dann ist ja schon erstmal die halbe Miete geschafft.
Ja, man ist auf selber konzentriert, denn ich hatte nachgeguckt, wann zuletzt Ruud so viele Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen hat auf Rasen, hat es nur einmal, glaube ich, in seiner Karriere überhaupt geschafft.
Also ja.
Da lag er dann, der Grund. Und kann sein, dass er an Fognini vorbeikommt. Boah, nächste Runde wird dann wahrscheinlich schon zu viel für ihn. Aber dafür, wie locker er das jetzt angegangen ist, ist das doch für ihn eine schöne Geschichte. Und Bolt wird sich ein bisschen am Kopf kratzen, wie er die Chance hat liegen lassen können oder wo Ruud auf einmal den Aufschlag gefunden hat. Wir müssen sagen, das ist der große Fortschritt von Ruud in diesem Jahr, dass er auf einmal so gut aufschlägt. Aber trotzdem ist es natürlich bitter für Bolt.
Fabio Fognini hat in drei Sätzen gegen Luka van Asch gewonnen. Luka van Asch, der auch reingekommen war als Lucky Loser. Fognini erblondet 6-1, 6-3, 7-5. Apropos erblondet.
Ja, wollte gerade sagen.
Jan-Lennard Struff ist auch erblondet. Der hat heute nämlich gegen Fabian Marojan mit 6-4, 6-7, 6-2 und 6-3 gewonnen. Und das musste natürlich dann auch vom Kollegen von der Boulevardzeitung ergründet werden, was denn da los ist, ob er eine Wette verloren hat. Und er sagte, ja, ich habe mich einfach nur mit Uwe abgesprochen, Uwe Liedtke, dem Fitnesscoach, und da mussten wir mal was machen. Wir haben uns ja in Australien schon die Glatze geschert und jetzt habe ich mir die Haare blond färben lassen. Von seiner Freundin hat er das machen lassen und ist nicht zum Friseur gegangen und deswegen jetzt in blond. Ihm gefällt es. Er sagte, er sei als Kind schon sehr blond gewesen, deswegen wäre es keine große Umstellung für ihn. Aber er hat gegen Fabian Marojan eine erwachsene Partie geliefert, wie ich finde. Im ersten Satz lag er mit 4-1 zurück. Da war noch nicht so richtig viel dabei und dann hat er auf einmal einen Drive gefunden und hat dann 5 Spiele in Folge, aber innerhalb von 10 oder 12 Minuten gewonnen und hat den ersten Satz mit 6-4 gewonnen. Dann lag er im zweiten Satz schon mit Break in Führung, musste das abgeben und verlor den Satz im Tiebreak und dann in den Sätzen 3 und 4 zeigte er dann wirklich wieder gutes Return-Tennis und hat dann Fabian Marojan relativ klar nach Hause geschickt. Das war eine gute Leistung von ihm, die er jetzt allerdings dringend wiederholen muss gegen Zhang Zhizhen. Der hat nämlich gegen Maxime Janvier in 3 Sätzen gewonnen und ist kein einfacher Gegner auf Rasen.
Ja, wir haben es in Halle gesehen und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich glaube, es sind so die struffigsten Statistiken, die es so gibt irgendwie. Er hat, glaube ich, 53% erste Aufschläge drin gehabt. Dann irgendwie, also wirklich einfach so das durchschnittliche Struff-Match schlecht hingespielt. Das hat absolut gereicht. Ich vermute, er muss ein bisschen besser struffen, um an Zhang vorbeizukommen. Und dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser, um an vermutlich Medvedev vorbeizukommen. Also wird ein schwieriges Turnier für ihn, aber ich nehme an, er hat morgen mindestens eine Viertelseite beim Kollegen vom Boulevard für seine
Hat er heute schon gehabt in der Online-Seite.
Fantastisch.
Gregor Dimitrov hat in 3 Sätzen gegen Dusan Ljajic gewonnen, trifft auf jetzt auf Jerry Zhang, der hat gegen Christian Garin auch in 3 Sätzen gewonnen. Und wir werden das Altherren-Duell erleben am Mittwoch, Stan Wawrinka gegen Gael Monfils. Wawrinka setzte sich gegen Charles Broome durch aus Großbritannien, 6-3, 7-5, 6-4 und trifft jetzt auf Gael Monfils, der hat auf dem Platz 18 heute in 4 Sätzen gegen Adrien Manarino gewonnen. Adrien Manarino kommt überhaupt nicht in Form in diesem Jahr. Monfils gegen Stan Wawrinka, das ist das Duell, also die zusammengenommen, das älteste Match mit 77 Jahren und irgendwas bei 38 Tagen seit 1971.
Und man könnte sagen, zusammen so alt, dass du ihr Enkel sein könntest.
Ne? Nee, nicht ganz. Aber der Sohn.
Ja, jetzt lass das Kompliment
der Satz,
doch stehen.
Der Satz, also wirklich. Der Satz, der Sohn könnte ich sein.
Ja? Ja, also beide jetzt nicht unbedingt überraschend. Also Broome muss sich vielleicht ein bisschen an die Nase fassen, dass er das dann doch am Ende so klar verliert. Manarino frage ich mich wirklich, was seit Australien los ist. Aber er hat natürlich ein Hochrisikospiel. Und wenn da einmal der Wurm drin ist, dann geht er schneller als jetzt bei jemandem, der über viel Topspin kommt und viel Athletik kommt und die Bälle einfach extrem gut verteilen kann. Trotzdem für ihn eine sehr bittere Rasensaison. Und ja, mal gucken, was der noch so in den nächsten Wochen anstellt. Für Monfils natürlich eine coole Geschichte. Den sehe ich jetzt ehrlicherweise auch eher vorne gegen Wawrinka.
Wir werden es übermorgen sehen und ich hoffe auch, dass das einen großen Court bekommt. Ich denke mal, Court 2 oder Court 3 wird das schon bekommen. Vielleicht auch Court 18 wieder, weil da war heute auch während des Manarino-Monfils-Matches eine wirklich gute Stimmung. Lass uns auf das Order of Play von morgen schauen. Marketa Vondrousova eröffnet als Titelverteidigerin den Center Court um 14.30 Uhr deutscher Zeit gegen Jessica Buzas Manero. Danach Novak Djokovic gegen Vítor Priva und Andy Murray gegen Tomáš Macháč. Andy Murray sagt morgen früh, beziehungsweise wenn ihr es hört, heute früh, also am Dienstagmorgen, will er sagen, ob er antreten wird. Er hatte in der Pressekonferenz, in seinem Media Day Pressekonferenz, hatte er gesagt, ja, es wird von Tag zu Tag eigentlich besser. Es ist eine Zyste, die am Rücken entfernt worden ist. Das war ein bisschen Pech, dass da jetzt die Zyste entstanden ist. An anderen Stellen wäre es kein Problem gewesen, aber die hätte wirklich Schmerzen verursacht. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob er wird antreten können. Auf dem Court 1 Elena Rybakina gegen Elena Gabriela Ruse, danach Alexander Zverev gegen Roberto Carbajes Baena und dann Iga Swiatek gegen Sofia Kenin. Der Court 1, glaube ich, morgen ein bisschen besser als der Court, der Center Court.
Ja, vor allem, wir wissen ja nicht, wer für Murray gegen Macháč da reingesetzt wird. Also
Jack Draper, hundertprozentig.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Um ihn dann dem britischen Publikum vorzustellen. Also die Murray-Geschichte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, selbst wenn er antritt, spielt er noch mit den Fäden am Rücken. Ne?
Mhm, also genau.
eigentlich eine absurde Geschichte. Auf der anderen Seite, es ist natürlich einfach genau das, was Murray seine ganze Karriere ausgezeichnet hat. Der hat mehr Biss noch als die anderen drei gehabt. Der ist talentmäßig nicht rangekommen und ist da oben geblieben, weil er alles in diesen bissigen Kampf umgewandelt hat. Und ich bin total gespannt, wie das morgen ausgeht, ob der das jetzt irgendwie in der BBC Breakfast Show verkünden wird oder weiß ich. Ich wünsche ihm ja wirklich nochmal einen letzten Auftritt. Ja, ist ja schon sehr bitter. Auf der anderen Seite muss er wirklich auf dem Sand spielen. Er wird's wissen.
Er wird's wissen und tatsächlich ist das auch die Frage von den britischen Journalisten gewesen am Sonntag. Warum machst du das? Und das war tatsächlich, also es wurde nicht diese Frage genau so gestellt, sondern es wurde so ein bisschen verklausuliert dargestellt, aber es war die Frage, warum zur Hölle machst du das noch? Du musst niemandem mehr etwas beweisen. Und er hat gesagt, ja, Wimbledon hat mir so viel gegeben, ich würde einfach sehr, sehr gerne hier nochmal spielen. Und so einfach ist dann am Ende der Grund. Und ich glaube auch, dass so ein Denken uns normalos von diesen Spitzensportlern dann einfach am Ende unterscheidet. Ich meine, bei Nadal haben wir das Gleiche.
Ja, und wünschen wir doch auch Murray, dass er nochmal einen guten Auftritt
bekommt. Einen stimmungsvollen Auftritt hat, ja. Wir werden es morgen sehen. Wir werden morgen natürlich auch wieder darüber berichten. Morgen gibt es auch wieder einen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und heute habe ich ganz viel dann auch noch auf Threads gepostet, weil ich jetzt ein Programm habe, mit dem ich gleichzeitig bei Twitter und bei Threads posten kann. Diese Technik ist fantastisch. Ansonsten die Sachen zu den Links mit PayPal und Steady habe ich schon genannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.